Wie kann man eine Karriere als Filmkomponist planen? In dem dritten Teil des Interviews erzählt Anne, was ihr Masterplan war. Herzlich willkommen zu Tims Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. So, jetzt bist du ja schon drüben, aber du hattest mir auch erzählt, dieser Weg dahin, das war natürlich kein Zufall, sondern du hattest schon in jungen Jahren einen Masterplan.
Ja. Ich meine, wie jung wollen wir anfangen?
Ja, ab da, wo du sagst, okay, ich plane mal ja was. Bei einem Ding ist es 13, bei anderen 18. Ich weiß nicht, wann es bei dir angefangen hat.
Bei mir hat es angefangen, ich meine, Musik war immer wichtig, aber Filmmusik war es, glaube ich, seit ich 12 bin, 12 war. Und zwar, ich erinnere mich noch, das war der Soundtrack zu Harry Potter, dem ersten Harry Potter Film. Und ich weiß noch, dass ich den Film gar nicht sehen wollte, weil ich einer dieser Teenager war, die halt, wenn was populär war, wollte ich es nicht sehen und nicht lesen und hab mich halt gesträubt. Und meine Familie hat mich aber trotzdem in den Film mit reingezerrt. Und ja, ich hatte mich sofort in die Musik verliebt. Und das war das erste Mal, dass ich mich gefragt hatte, hey, kann man das kaufen? Und dann bin ich halt zum Mediamarkt oder so gegangen. Ich weiß nicht, was es damals war. Und hab in die CDs reingehört, weil damals gab es ja kein Internet oder was es an Internet gab, war nicht, man konnte keine Musik hören. Und habe dann da halt stundenlang im CD-Laden gestanden und in die ganzen Soundtracks reingehört und habe halt John Williams für mich entdeckt und Hans Zimmer und diverse Komponisten. Und ja, das hat sich dann so eingeschlichen in meinem Bewusstsein, dass ich das gerne machen möchte. Beruflich. Und dann brauchte ich halt einen Plan, wie ich nach L.A. komme. Und es war ein bisschen ein steiniger Weg, weil ich auch nicht aus einer musikalischen Familie komme. Das heißt, da mussten schon Privatlehrer herhalten, aber das war halt sehr limitiert, was ich zu Hause an Musik bekommen habe und an Musik Unterricht.
Was hast du für ein Instrument gespielt?
Klavier und Querflöte. Und gleichzeitig habe ich auch in der Band Gitarre gespielt und gesungen.
Ah, cool, ich vermisse es, dass ich dieses Instrument spielen kann. Also ich kann es nicht spielen und ich glaube, Klavier und Gitarre, das sind so die wichtigsten Instrumente.
Ja, definitiv, finde ich auch. Wobei es auch sehr nützlich wäre, wenn ich Cello oder Violine spielen könnte.
Also ich habe mal Bratsche gespielt, aber ich kann es überhaupt nicht mehr spielen. Ich kriege da keinen richtigen Ton mehr raus.
Ja, an alle Komponisten. Lernt ein Streich, ja. Ein Streichinstrument. Könnt ihr eure Mockups selber sweeten. ja, und da, was ich dann halt gemacht habe, ist, ich habe so viel Privatunterricht wie möglich genommen und habe auch meine Lehrer in der Schule halt genervt, die sich dann auch ab und an ihre Mittagspause genommen haben und mir Dirigieren beigebracht haben und solche Sachen. Aber letzten Endes war es halt nicht genug, um in deutsche Konservatorien reinzukommen, weil die Positionen da limitiert sind und die Auditions sind halt extrem. Also ich erinnere mich noch, da sind ganze Busse mit russischen Schülern angereist und chinesischen Schülern, die seit sie laufen konnten oder bevor sie laufen konnten, schon in einem Musikinternat waren. Und da kann ich natürlich nicht mithalten mit meiner deutschen Schulausbildung, die ja eher ausgelegt ist auf Mathe und Sprachen und Wissenschaften. Und ja, so wurde ich halt von jedem deutschen Konservatorium abgelehnt, was natürlich nicht gut war. Und dann habe ich halt durch Zufall im Internet bei einer Freundin habe ich über eine Privatakademie gelesen, die seit 2 Jahren oder so zu dem Zeitpunkt Filmmusik angeboten hat. Und die war halt gekoppelt an das Artes-Konservatorium in Arnhem. Und dann habe ich halt meine Eltern davon überzeugt, dass sie mir ein Jahr diese Privatschule finanzieren. Und dann bin ich halt nach Holland gegangen, ans Artes-Konservatorium, wo man mich reingelassen hat. und habe dann da studiert, habe Holländisch gelernt und ja, da 4 Jahre meinen Bachelor gemacht und halt nebenher in jedem Job gearbeitet, den ich kriegen konnte. Einfach weil ich wusste, dass ich ja für Amerika ein Startkapital brauche. Weil die Visumsituation natürlich schwierig ist und man ja erst nicht arbeiten darf und der Flug ist natürlich teuer und man muss ja ein paar Monate erstmal überleben können. Das heißt, ja, ich habe praktisch, sobald ich Holländisch einigermaßen sprechen konnte, habe ich mir sofort mehrere Jobs gesucht neben dem Studium und dann praktisch Geld verdient und auf die Seite gelegt, damit ich am Ende des Studiums genug hatte, um nach L.A. zu gehen.
Ich glaube, du hast gesagt, dein Ziel war es 20.000 Euro. Ist das richtig?
Ja, und der Wechselkurs war richtig gut damals. Ich glaube, es war, für jeden Euro habe ich $1,50 bekommen. Das heißt, ich brauchte nur 15.000 Euro.
Hm.
Und dadurch habe ich $20.000 bekommen. Und das war erstmal genug, um hier eine Weile zu überleben.
Im Prinzip ja machbar, wenn man sagt, dass man, ja, so 20.000, das heißt, das sind 5.000 ungefähr im Jahr. Das heißt, man müsste pro Monat 500 Euro zur Seite legen.
Ja, so ziemlich. Also es ist schon machbar, wenn man sich einen Job an der Kasse im Supermarkt sucht oder einen 400-Euro-Job oder sowas, dann kommt man schon hin.
Und günstig wohnt, aber du brauchst ja sicher auch noch Geld für dein Equipment, Computer, Sample Drives und so weiter.
Fürs Wohnen habe ich tatsächlich BAföG bezogen.
Mhm.
Das heißt, weil es ja innerhalb der EU war, das heißt, man bekommt immer noch BAföG. Das heißt, BAföG hat mir so ein bisschen mit dem Lebensunterhalt geholfen und natürlich meine Eltern auch, die mussten einen gewissen Beitrag zahlen. Ja, und dann habe ich, ich meine, ich hatte gar nicht so viel Equipment, muss ich ehrlich gestehen. Mein Mitbewohner hat bei Apple gearbeitet, das heißt, er hat einen extrem guten Discount bekommen.
Mm.
Das heißt, ich hab damals einen Mac Pro Tower tatsächlich bekommen für 3.000 Euro oder so. Und das war der 12-Core, der schnellste. Einfach weil er diesen extremen Employee-Discount bekommen hat.
Ja.
Das heißt, ich habe alles für 25% oder 30% günstiger bekommen. Was natürlich auch hilfreich war. Aber ich habe damals nicht viel Equipment gekauft. Einfach weil ich wusste, ich muss ja über einen großen Teich rüber.
Ja.
Da will man nicht unbedingt das Riesen-Equipment mitschleppen müssen.
Nee, das stimmt. Und wenn du sagst, Sprung über den großen Teich, das hast du jetzt auch nicht komplett ungeplant gemacht, einfach alles in den Koffer rüber nach L.A. und dann hier bin ich, sondern ein bisschen Planung war da sicher auch mit im Spiel.
Ja, man muss halt, man muss praktisch alles verkaufen, was man besitzt in Deutschland, einfach weil es zu teuer ist, das hier rüber zu bekommen. Also ich habe ganz wenige Pakete von meiner Mutter nachschicken lassen. Und das meiste kann man hier auch günstiger kaufen einfach. Ja, da muss man schon ein bisschen planen. Also man muss schon planen, wo man erstmal bleibt, weil man über die Ferne natürlich kein Apartment finden sollte. Die sollte man sich hier schon angucken. Gerade auch anschauen, in welcher Gegend die sind. Das macht hier schon einen großen Unterschied. Und natürlich über UCLA war ich natürlich schon eingeschrieben in der Universität. Das heißt, das hat sich dann, so hat sich mein Visum wenigstens geregelt. Aber dafür muss man dann auch nach Berlin, weil das nur in Berlin ausgegeben wird. Und dann muss man da zur Botschaft. Und es ist alles relativ teuer und muss alles gut geplant werden. Einfach weil die Amerikaner, die scherzen nicht mit Immigration und dergleichen.
Ich glaube, das waren die beiden Tricks, die du gemacht hast. Das eine war zu sagen, okay, du gehst jetzt nicht gleich rüber, um da zu arbeiten. Also du hast ja, glaube ich, nebenan noch ein paar Jobs gehabt, aber erst nachdem du durftest. Und hast gesagt, du machst das Studium, um noch reinzukommen und vor allen Dingen, damit du günstiger das Visum bekommst, ne?
Ja, also ich meine, es gab auch kein anderes Visum, was ich hätte bekommen können erstmal. Die anderen Visa, die setzen halt schon Arbeit voraus und einen Sponsor und all diese Sachen, die ich einfach nicht hatte. Mit dem Studentenvisum, das war halt ja einfacher, ins Land reinzukommen. Und ich wusste, nach 9 Monaten darf ich arbeiten. Und wenn ich das Studium abschließe, dann bekommt man auch noch mal eine einjährige Arbeitsgenehmigung und sowas. Das heißt, das war praktisch mein Fuß nach L.A. sozusagen. Und als ich dann hier war, war es natürlich auch sehr hilfreich, dadurch, dass ich natürlich niemanden kannte, war es hilfreich, an der Uni zu sein und zu sagen, okay, die Lehrer hier sind Komponisten. Das heißt, die kennen Leute und die können mich jemandem vorstellen. Die wissen auch, wann Praktika zu vergeben sind. Das heißt, die können einen in Studios einschleusen und so. Das heißt, es ist schon sehr hilfreich, hier Filmmusik zu studieren, einfach weil die Lehrer extrem gut vernetzt sind in der Industrie, weil es halt auch oft einfach entweder Komponisten sind, die derzeit noch arbeiten, oder es sind Komponisten, die viel gearbeitet haben und jetzt halt unterrichten. Aber dadurch haben sie ja trotzdem immer noch die ganzen Connections.
Wie lange ging das Studium?
Ich glaube, ich habe es über fast 2 Jahre hinausgezogen. Ich glaube, 3 Jahre war das Maximum, was man als internationaler Student in die Länge ziehen durfte. Aber dadurch, dass ich halt relativ schnell Arbeit gefunden habe, habe ich versucht, etwas schneller fertig zu werden, einfach weil es sehr schwierig war zu studieren und dann gleichzeitig in einem Studio zu arbeiten.
Wenn du sagst, in die Länge gezogen, das heißt, man hätte es auch kürzer machen können oder die Regelzeit wäre kürzer gewesen?
Man könnte es in einem Jahr machen, die Maximalzeit ist 3 Jahre.
Ja.
Aber dadurch, dass ich mein Visum natürlich in die Länge ziehen wollte, habe ich ein Vacation Quarter genommen. Das darf man nach 9 Monaten oder so oder nach einem Jahr. Und habe ganz viele Internships gemacht und so weiter offiziell. Einfach um meine Punkte zu bekommen, damit mein Visum aktiv bleibt. Aber trotzdem, um das Studium ein bisschen hinauszuzögern. Einfach damit ich mehr Zeit hier habe, bevor ich mein nächstes Visum brauchte, weil diese anderen Visa sind extrem schwierig zu bekommen. Das heißt, je mehr Zeit man hat und je mehr Credits man hat, je mehr Connections man hat, desto besser ist es.
Jetzt hast du ja 2 Studiengänge gemacht. Ich finde das immer interessant, was einem die verschiedenen Studiengänge gebracht haben oder was einem vielleicht gefehlt hat. Also, was war das bei den beiden Studiengängen, wo du sagst, das hat für mich coolen Input gegeben?
Ich meine, die Privatschule Music Cube war nötig in dem Sinne, dass ich einfach den Unterricht brauchte, um in Artess reinzukommen erstmal. Das war erstmal mein Sprungbrett, um die Auditions zu bestehen, einfach weil ich in dem Jahr ja nun wirklich durch alle durchgefallen war. Und Artes war sehr gut im Sinne von, es hat mich halt extrem in Verbindung gebracht mit Musikstilen, die ich vorher nicht kannte, die ich auch vorher nicht lesen konnte. Hat mich auch ungemein gefördert in Kontrapunkt und extrem, extrem klassischen Techniken und wir hatten einen richtig guten Dirigierlehrer und ich fand, grundsätzlich war das eine sehr abgerundete Ausbildung als Musiker. Was mir da gefehlt hat, einfach weil der Studiengang so neu war, war wirklich der Fokus auf Filmmusik. Weil ich das Gefühl hatte, viele der Lehrer wussten gar nicht wirklich, was Filmmusik ist oder was der Workflow ist. Und das fand ich halt sehr problematisch, weil ich natürlich Filmmusik studieren wollte, aber da war halt nicht unbedingt die Menge Filmmusik in dem Studiengang zu dem Zeitpunkt, den ich haben wollte. Mittlerweile hat sich das zum Positiven verändert. Das heißt, die haben schon gelernt und den Studiengang verändert mit dem Feedback. Und UCLA fand ich, hat extrem gut praktische Filmmusik Praktiken vermittelt. Also wir hatten ja andauernd Sessions mit A-List-Musikern und die Lehrer haben auch, dadurch, dass sie halt natürlich alle Filmkomponisten sind, haben sie sehr gut vermitteln können, was der Job ist und haben einem sehr viel praktische Informationen gegeben und sehr viel praktisches Material, was mir sehr weitergeholfen hat, besonders Orchestration, Dirigieren, Session dirigieren besonders. Das war schon, das fand ich schon sehr gut. Was mich gestört hat bei UCLA, war der niedrige, die niedrigen Anforderungen. Also wenn man irgendwie seine Aufgaben erledigt hat, dann wurde man schon irgendwie durchgewunken, sag ich mal. Wenn man bezahlt, bekommt man sein Diplom, mehr oder weniger. Also bezahl das Geld und schau, dass du für 90% oder 80% der Kurse anwesend bist und mach deine Hausaufgaben und dann bekommst du dein Diplom.
Was hat es denn da gekostet?
Das war relativ teuer. Das waren damals $15,000.
Für diese 2 Jahre?
Ja.
Ja. Und ich glaube, du hast.
Und das war noch relativ günstig, weil UCLA eine öffentliche Universität ist. USC kostet, ich glaube, 45.000 für ein Jahr.
Boah.
Weil es eine private Universität ist.
Ja, und ich weiß, ATES bietet das, glaube ich, jetzt auch als Online-Studiengang an.
Ja, das ist neu dieses Jahr. Ich weiß noch nicht, wie involviert ich sein werde. Ich halte auf jeden Fall jedes Jahr bei ATES Workshops, praktisch orientierte Workshops. Aber ja, wir wissen auch nicht, ob und wie ich involviert sein werde in dem Online-Programm. Aber ja, das ist komplett neu dieses Jahr.
Und das heißt, du fliegst dann da auch wirklich hin und bist da live in Farbe vor Ort?
Nee, okay. Wir machen das über Skype.
Ah, okay.
So viel Zeit habe ich dann doch nicht, dass ich für 2 Tage nach Holland fliegen kann.
Ich wollte sagen, da müssten die dich aber dementsprechend auch bezahlen, weil er ja locker irgendwie nochmal 4 Tage mit Jetlag und so weiter dann draufgehen, ne? Plus ja. Flug.
Ich glaube, da hätte auch der Steuerzahler ein Problem mit.
Ja, obwohl andererseits, wenn man sagt, ey, das lohnt sich. Ich finde es auch spannend, weil ich jetzt nicht weiß, inwieweit das dann ist, wenn man das online macht. Ich habe gesehen, der Arbeitsaufwand pro Woche wären 20 Stunden, was jetzt auch nicht gerade wenig ist, aber notwendig. Und es ist, glaube ich, immer noch ein Unterschied, glaube ich, ob man jetzt persönlich vor Ort ist oder alleine. Weil die Frage ist, wenn man sowieso jetzt 1:1 Unterricht hätte mit einem Dozenten, wie viel Unterschied macht das? Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon cool ist, mit den Studenten vor Ort dann da auch zusammen sich auszutauschen.
Das kann so, es kommt wirklich auf die Dozenten und auf die Mitstudenten an. Ich weiß noch, bei mir damals war eine extreme Konkurrenz unter den Studenten. Das heißt, da fand der Austausch gar nicht mal so extrem statt. wir hatten auch hin und wieder oder sehr häufig Gruppenunterricht, bei UCLA ebenfalls.
Ja.
Das war oft nicht Einzelunterricht, in manchen Fächern ja, aber oft waren das dann doch 5er-Gruppen oder 10er-Gruppen. Und das ist dann eigentlich eher kontraproduktiv, wenn die Gruppe gut ist, voller Studenten, die wirklich ihre Aufgaben erledigen und wirklich, von denen man wirklich was lernen kann, ist es perfekt. Aber wenn man in einer Gruppe ist, in der die Studenten halt ihre Aufgaben nicht erledigen und man dann wirklich in der Gruppe dumm rumsitzt und ne, die Zeit füllt oder die ihre Aufgaben nicht richtig erledigen und dann ne, muss man stundenlang diskutieren, dass das ja, das kann dann auch kontraproduktiv sein, wenn man da sitzt und nicht unbedingt von seinen Mitstudenten lernen kann.
Ja.
Also es kommt wirklich auf die Gruppe drauf an. Wenn man in einer wirklich motivierten Gruppe ist, in der auch alle halbwegs gute Komponisten sind und man wirklich was voneinander lernen kann, ist es extrem hilfreich. Aber es kann halt auch das exakte Gegenteil sein.
Das ist interessant, denn ich habe in Münster KMP studiert, Qubits in Music Production, und habe nachher erfahren, dass in dem Jahrgang ich der Einzige war, der bestanden hat und aufgenommen wurde. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt echt ein bisschen doof, weil ich dachte, ich kann mich jetzt gar nicht mit anderen Studenten austauschen, die jetzt auch erstmal alle möglichen Räume suchen müssen und da klarkommen müssen. Und natürlich gab es die Leute, die da schon Erfahrung hatten, aber es ist noch was anderes, wenn man jetzt zusammen erstmal doof dasteht. Und die Leute, die gab es einfach nicht. Da kam ich mir ein bisschen einsam vor, war trotzdem ein geiler Studiengang. Aber finde ich ja trotzdem interessant, dass das jetzt online angeboten wird, und bin nochmal gespannt, wie sich das entwickelt.
Also es könnte hilfreich sein, einfach weil man mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Ja.
Vom Lehrer, weil man natürlich dann der Fokus ist und es wirklich um deine Arbeit geht und nicht um die Arbeit von 9 anderen Leuten, die eventuell auch nicht so extrem interessant für dich ist, weil die gar nicht in dem Stil schreiben, den du jemals schreiben würdest, oder die gar nicht das machen, was du machst oder machen würdest. Kann wiederum positiv sein, aber manchmal fand ich es halt eher kontraproduktiv, in der Gruppe zu sitzen und nicht unbedingt über Sachen zu reden, die für mich persönlich wichtig sind.
Da ist natürlich auch die Frage, ob dann der Unterricht vom Lehrer doch Gruppenunterricht ist, ne? Also einer spricht und mehrere hören zu gleichzeitig online, oder ob das irgendwie anders ist. Das Geile ist natürlich, was ich mir gerade vorstelle, wenn ich jetzt so eine Session habe, dann könnte ich einfach einen Screencast machen, mir das Ganze nochmal aufzeichnen und später nochmal anhören und nochmal angucken. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich in eine Vorlesung gehen würde mit einer Kamera und würde sagen, hier nochmal Mikrofon direkt an den Dozenten klippen, damit ich das so verstehe, was er sagt,
ja,
da würde mich ja jeder für bescheuert halten.
Also ich weiß noch, bei ATES und auch bei UCLA haben uns viele Lehrer erlaubt, Videos zu machen.
Ach, cool.
Ja, man muss vorher fragen natürlich.
Ja.
Aber das wurde uns schon erlaubt, besonders in gewissen Fächern wie Gehörbildung, wenn man das selber zu Hause üben möchte. Man braucht eigentlich eine Gruppe dafür. Aber das war dann immer sehr hilfreich, wenn wir die Übungen aufnehmen durften. Und dann konnten wir uns das zu Hause anhören. Und wir hatten auch Unterricht in Rhythmus zum Beispiel. Und da war es immer hilfreich, wenn wir das aufnehmen durften und dann das zu Hause halt anhören konnten, wenn wir geübt haben. Und das war schon hilfreich. Und die meisten Lehrer haben das auch erlaubt, für Privatnutzung natürlich nur.
Klar.
Damit wir üben konnten, einfach weil es sonst alleine ein bisschen schwierig ist, das zu machen. Und bei den Online-Kursen, also wann immer ich einen Workshop gebe bei ATES, wird es aufgenommen. Manchmal pausieren wir allerdings die Aufnahme, weil dieses Jahr hatte ich zum Beispiel 2 Gäste, einen Orchestrator von Joanne Kane Music, der auch an Star Wars und so gearbeitet hat. Und der hat uns halt vorher gesagt, ihr könnt es nicht aufnehmen,
ja,
was ich sage. Das heißt, die Stunde, die er dann zugeschaltet war, mussten wir pausieren. Und bei dem, ich hatte auch einen Sampling Manager, und der hatte das auch gesagt, ihr müsst die Aufnahme pausieren, während ich rede, weil ich eventuell Sachen sage, die ich nicht sagen darf. Und falls mir irgendwas halt, ne, ausrutscht, was ich streng genommen nicht sagen durfte, dann muss das zwischen uns bleiben und deswegen keine Aufnahmen.
Das war der 3. von 8 Teilen. Im 4. Teil mit Anne geht es generell um das Wohnen in L.A. Eine Zusammenfassung und alle Infos zu Annes Studiengängen findest du in dem Newsletter, den du abonnieren kannst. Der Link ist in den Shownotes.